Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 264, Lukas 10, 21 bis 24.
Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie passen Sie zusammen? Wenn Sie die Worte Vater, Sohn und Heiliger Geist hören, woran müssen Sie dann denken? An einen alten Mann, einen jungen Mann und einen Vogel, der aussieht wie eine Taube? Ja, dann kennen Sie alte Gemälde oder Ikonen. Aber wissen Sie auch, was damit wirklich gemeint ist? Vielleicht fallen Ihnen jetzt solche Worte ein wie Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität. Drei Personen, aber dennoch eine einzige Gottheit. Könnten Sie das jemandem erklären? Im Lukas-Evangelium spricht Jesus über den Vater und den Sohn und darüber, dass niemand weiß, wer der Sohn und der Vater eigentlich ist, außer ihm selbst. Natürlich. Hören wir uns diese Stelle doch einmal an. Vielleicht bringt sie auch für uns einiges Licht in das Dunkel. Im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, ab Vers 21, da heißt es: Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. Wenn Sie also nicht genau wissen, wer so eigentlich mit Vater und Sohn so gemeint ist, dann trösten Sie sich damit, dass Jesus hier deutlich sagt, dass das niemand weiß, also niemand wissen kann, außer ihm selbst natürlich. Und nicht zu vergessen, wem er etwas davon offenbart. Ja, was hat er denn alles so offenbart? Zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 30: Ich und der Vater sind eins. Oder im gleichen Evangelium, Kapitel 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, und Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Oder, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und im Matthäusevangelium, im 28. Kapitel, ganz am Schluss, sagt er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, ist eine Menge, ne? oder in Johannes 8. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Dieses Bin ich, dieses Ich bin, das ist sozusagen der Gottesname. Und hier in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, da steht: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Ja, Vater und Sohn. Doch ganz eindeutig, wenn man das so oberflächlich hört, zwei verschiedene Personen, die irgendwie miteinander kommunizieren. Und wenn Jesus Gott ist, dann muss man davon ausgehen, das sind dann jetzt zwei Götter. Aber es kann doch nur einen geben. Ein Gott und kein Gott daneben. Es kann nur einen geben. Auch das Christentum selber hat sich aus dem Judentum entwickelt. Und da ist eins ganz klar: Es gibt nur einen. Und das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Aber wie kann es dann sein, dass da irgendwie zwei sind, die miteinander kommunizieren, sind die dann irgendwie doch eins? Denn Jesus preist ja den Vater im Heiligen Geist. Ja, der kommt auch noch dazu. Spricht jetzt Gott mit sich selbst? Ist diese dritte Person jetzt gleich dabei? Um das irgendwie verstehbar zu machen, oder irgendwie zumindest zu erklären, wurde schon immer, gleich von Anfang an, wirklich die größte Hirnakrobatik angestellt, um das irgendwie deutlich zu machen, weil das ja so schwer verständlich ist. Und da werden auch viele Wörter dafür verwendet. Und diese Wörter selber, die erklären sich häufig nicht von selbst, und dann werden sie erklärt und dazu werden wieder Wörter verwendet. Und das Problem an der Geschichte ist, es sind erst einmal Wörter, und Wörter sind ja eigentlich immer nur Verweise auf eine äußere oder innere Erfahrung. Ja, äußere Erfahrung, das sind die sinnlich wahrnehmbaren Dinge, aber innere Erfahrung, das ist auch das Gefühlte, das Empfundene, auch das Gedachte. Und ein Verweis bedeutet, dass Wörter, ja, außer dass man Dinge mit Namen bezeichnet, in irgendeiner Weise immer kategorisieren, verallgemeinern. Ja, der Stuhl ist nicht nur hier der Stuhl, sondern er ist einer von den Kategorien Stühle. Und wenn Wörter gesagt werden, dann hat das immer eine Wirkung. Nämlich sie lösen bei den Menschen, falls sie die Wörter natürlich verstehen, immer irgendwelche Vorstellungen aus. So können wir jetzt das Besondere dessen, was man so Dreieinigkeit oder so nennt, das können wir jetzt auch anders benennen. Perichorea. Das ist die vollständige wechselseitige Durchdringung ohne Verschmelzung. Haben Sie das jetzt verstanden? Irgendwie eins und doch nicht eins? Ja, da wird dann von dem komplexen Wesen Gottes geredet, das in sich selbst beziehungsreich ist. Und interessant ist ja schon, wenn wir so etwas beschreiben, dann ist das ja schon, dass der Versuch gemacht wird, über das Wesen Gottes irgendwie eine Art von Überblick zu geben. Können wir einen Überblick bekommen über etwas, was unendlich ist, was eigentlich grundsätzlich nicht erfassbar ist? Ja, das ist schon ein Grundproblem. Wenn wir jetzt solche Beschreibungen vom Wesen Gottes versuchen, mal so ein bisschen nachzuvollziehen, schon immer, von Ewigkeit her, ja, also drei Binnenpersonen mit einer internen Kommunikation. Manche sagen sogar, ohne diese Struktur wäre Gott überhaupt nicht liebesfähig, weil nur dadurch, dass er quasi zu dritt existiert, kann überhaupt für ihn selbstverständlich vor aller Schöpfung Liebe möglich gewesen sein. Und Hier sagt Jesus aber ganz überdeutlich, es gibt keine sinnvollen Aussagen über Gott als solchen. Die gibt es einfach nicht. Alles, was wir als Menschen so scheinbar mit unserem Verstand oder unseren Wortkonstruktionen versuchen zu formulieren, um dann quasi sowas wie als Geist über den Wassern zu schweben und alles zu überblicken und Gott auch noch zu überblicken, ist in sich absurd. Auch solche Worte wie ewig, unendlich oder allwissend oder allmächtig, das sind nichts anderes als völlig überdehnte Lehrformeln. Denn ein Begriff, den wir verwenden, um dann daraus ein Wort zu machen, der muss ja irgendwie abgrenzen, er muss etwas unterscheiden, er muss etwas verstehbar machen, was es anders macht als anderes. Aber wenn ich sage ewig, was habe ich da für eine Zeit abgegrenzt? Ja, der Verstand versucht immer irgendwie, sich über alles zu erheben. Aber eine Gottheit sprengt jede Möglichkeit zur Begrifflichkeit oder auch jede Möglichkeit dessen, was man Verständnis nennt. Ja, sogar noch nicht einmal solche Formulierungen wie der ganz andere von Karl Barth kann wirklich etwas aussagen. Wenn ich sage der ganz andere, dann tue ich so, als ob ich etwas über Gott aussagen würde, aber vielleicht ist Gott zugleich mindestens der ganz nahe, der nicht andere, sondern der eine in mir, mit uns. Also der ganz andere definiert wieder etwas, was sich anmaßt, etwas zu wissen, was wir nicht wissen können. Ja, was können wir denn dann wissen? Wir können grundsätzlich nur etwas wissen, was uns offenbart wurde. Und wenn wir die ganzen Offenbarungen, die im Wesentlichen über Jesus, über den Sohn, über den Vater und indirekt auch über den Heiligen Geist vermittelt wurden, dann können wir eigentlich mal versuchen, so etwas zusammenzustellen, was man eigentlich wissen kann. Was sehr wahrscheinlich ist, nachdem wie das beschrieben wird. Die Gottheit, die will offensichtlich so etwas wie ein Gegenüber. Sie will begegnen. Das ist ja auch das Kennzeichen eigentlich der Liebe, dass sie immer ein Gegenüber sucht. Und weil das so ist, gestaltet sie eine Schöpfung, die letztendlich in ihrem Ergebnis auf ein freies Bewusstsein hin angelegt ist. Zwar, wenn wir die gesamte Schöpfung betrachten, finden wir jetzt nur auf der Erde so etwas wie ein freies Bewusstsein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das auch in ganz anderen Regionen des Universums so etwas gibt, ist eigentlich äußerst hoch. Und dass das eigentlich auch so etwas wie ein Gegenüber für eine Gottheit sein kann, ist auch sehr wahrscheinlich. Aber damit Gott einem freien, aber dennoch beschränkten Bewusstsein begegnen kann, muss er ja in irgendeiner Weise für dieses Bewusstsein erfassbar sein. Also er muss so etwas wie eine Schnittstelle bilden, eine Erfassbarkeitsschnittstelle, also eine Instanz, die Begegnung möglich macht. Ich nenne es jetzt mal Begegnungsinstanz, obwohl das natürlich auch erstmal nur Worte sind. Und über diese Schnittstelle kann und will die Gottheit dann seinen Geschöpfen begegnen. Und interessant ist, dass das ja schon im Alten Testament offensichtlich ist. Da tritt immer Gott auf in verschiedenen Gestalten oder in Form einer Stimme, jedenfalls erfassbar, erfahrbar und immer in irgendeiner Weise menschlich. Wenn eine Stimme ertönt, muss ich sie ja verstehen. Das heißt, sie muss menschlich klingen. Ja, jetzt ist auch eins klar, diese Instanz, also diese Liebesinstanz, könnte man auch sagen, aus der Gott eine Schöpfung gestaltet, der er begegnen will, muss natürlich von vornherein diese Schöpfung so planen, dass das, was am Schluss bei rauskommt, also ein freies Bewusstsein, also wir Menschen zum Beispiel, dass diese Begegnung überhaupt möglich ist. Das heißt also, schon von vornherein muss alles so angelegt sein. Ja, auch die Physiker wundern sich ja darüber, dass in diesem Universum alle entsprechenden Faktoren so genau und fein eingestellt sind, dass es so überhaupt so etwas wie Sonnen und Planeten und Materie geben kann und dass diese Materie sich so zusammenfügt, dass letztendlich sogar Lebewesen darauf entstehen können und Lebewesen, die letztendlich wie wir ein freies Bewusstsein entwickeln. Also das muss ja von vornherein schon so gestaltet worden sein, damit das letztendlich auch als Ergebnis möglich ist. Ja, was dann natürlich auch klar ist, dass dann diese Begegnungsinstanz daran beteiligt sein muss. Sie muss also sozusagen eigentlich schon von vornherein auf dieses Ergebnis hin die Schöpfung gestalten. Ja, und dann? Dann kommt das eigentlich außerordentlich schwer Fassbare. Diese Begegnungsinstanz inkarniert als Mensch. Diese Menschwerdung, natürlich hat sie einen Namen, Jesus im Neuen Testament, geht es immer nur um ihn. Und dieser Jesus kann jetzt als Menschenseele dieses unendliche Bewusstsein Gottes natürlich nicht in sich tragen. Unser Gehirn mit einem menschlichen Bewusstsein ist nicht ansatzweise in der Lage, eine derartige unendliche Kapazität dessen, was man alles eigentlich bewusst sein müsste, um Gott zu sein, ist völlig unmöglich. Also heißt das, diese Menschenseele, die aber in sich den Geist Gottes auch in tiefster Verbindung trägt, braucht ein menschliches Bewusstsein. Ja, und damit gibt es eine Unterscheidung zwischen dem menschlichen Bewusstsein der Menschenseele und der göttlichen Instanz, die eigentlich Mensch geworden ist. Eine Unterscheidung, die vermutlich wir auch haben. Dass in uns etwas ist, was erheblich mehr ist als das, was wir, solange wir in diesem Gehirn halt leben, erkennen können. Ja, und das Wesentliche ist ja, dass bei Jesus die Leitung durch diese innere göttliche Quelle, dass diese Leitung geradezu, ja, perfekt war. Er hat seinem göttlichen Geist geradezu unendlich gehorcht. Und dieser unendliche Gehorsam, wirklich bis zum letzten Atemzug, und unendlich gehorcht heißt nur Liebe, das, was das innerste Wesen Gottes ist, was er ja auch ständig immer wieder gesagt hat, dass das das Zentrum Gottes ist. Deswegen können wir ihn Vater nennen, weil das das eigentliche Zentrum ist, das Liebeszentrum, das innerste Wesen. Und diesem innersten Wesen hat er gehorcht, und zwar bis zum letzten Atemzug. Und das heißt, letztendlich ist er von dieser Liebe, also von der Liebe seines göttlichen Geistes, vollständig durchdrungen worden. Und jetzt passiert etwas, was wirklich besonders genannt werden kann. Denn Jesus wird jetzt mit seinem Geist eins. Jesus kehrt zurück. Aber er kehrt auch mit seiner jetzt in die Göttlichkeit verwandelte Seele zurück. Und damit bleibt er auch gleichzeitig Mensch und wird aber in seiner ganzen Vollständigkeit mit Gott identisch. Also wird Jesus praktisch zur ewigen Begegnungsinstanz. Und diese Begegnungsinstanz, die uns wirklich begegnen will und die das sozusagen zum Mittelpunkt des eigenen weiteren Bemühens und der eigenen Gestaltung macht, diese Begegnungsinstanz will uns zu sich ziehen, uns Menschen. Und das kann sie auch. Also Fazit ist, Gott war immer eins. Und er bleibt auch immer eins. Aber der Unterschied ist, von uns Menschen wird er von nun an immer ein Mensch, ein Gott gewordener Mensch sein. Er wird uns immer als Mensch begegnen. Wenn Menschen Jesus nicht begegnen wollen, sondern Gott begegnen wollen, dann ist das durchaus möglich. Dann wird er ihnen auch irgendwie, wie sie sich Gott vorstellen, begegnen. Denn er ist immer bereit, den Menschen so zu begegnen, wie sie ein Gottesbild haben. Aber entscheidend ist, er ist derjenige, der uns so persönlich meint, dass wir mit ihm wie von Mensch zu Mensch wirklich reden können. Und, wie sagt man so schön, in christlichen Kreisen ist das sehr beliebt, Gemeinschaft haben können. Ja, und das ist ja dasjenige, was wirklich möglich ist. Gemeinschaft ganz von innen heraus, verbunden zu sein, in tiefster Liebe verbunden zu sein. Tja, und der Heilige Geist, den hätten wir jetzt fast vergessen. Ob man ihn Person nennt, das ist eine Angelegenheit, ja, am einfachsten ist das folgendermaßen verstehbar. Der Heilige Geist ist die überall wirksame, alles tragende und alles durchdringende Liebeskraft Gottes. Und deswegen muss man sich jetzt nicht irgendwie in einer Kirche spalten, nur deswegen, ob der Heilige Geist jetzt vom Vater kommt oder vom Sohn kommt. Die Liebeskraft Gottes ist die Liebeskraft Gottes. Und die Liebeskraft eines Menschen ist die Liebeskraft eines Menschen. Und kann man diese Liebeskraft von diesem Menschen trennen? Es ist die wirksame Kraft, aus der heraus gehandelt wird, die letztendlich alles trägt. Aber das Besondere am Heiligen Geist ist, das geradezu Entscheidende, Gott, kann auch sagen Jesus, will uns an ihm teilhaben lassen. Als eine Kraft, die uns innerlich heilt, die uns innerlich verwandelt. Ja, und wenn jetzt Jesus im Heiligen Geist ist, wie das da beschrieben wird, dann ist er erfüllt, dann ist er durchströmt von der Wahrheit dieser göttlichen Liebe. Er ist das, was man so begeistert nennt. Und begeistert heißt, das ist ein innerer Jubel. Alles das, was eine Menschenseele aufnehmen kann, ist in diesem Augenblick vor ihm enthüllt. Er spürt dieses tiefe, tiefe, tiefe Verbundensein mit der Quelle aller Liebe. Und es hat natürlich jetzt hier auch einen Anlass, nämlich er ist hocherfreut darüber, als die 72 ausgesandten Jüngern zurückkamen und entsprechend erzählen, was sie alles machen durften, dass sie sogar Macht über Dämonen und Ähnliches hatten. Ja, und er ist hocherfreut, dass dieser Geist in ihnen wirksam geworden ist. Und zwar in den Gemütern und den Herzen von, ja, sagen wir mal nach üblichem akademischen Verständnis, sehr schlichten Menschen. Sie sind nämlich von der Liebe geleitet worden und nicht so vom Verstand, wie wir uns normalerweise anstrengen, geleitet zu werden. Sie sind also nach diesem Kriterium unmündig. Aber unmündig heißt ja nicht, dass man keine Ahnung hat und nichts erkennt. Nein, sie sind zugleich, weil sie ja von diesem Geist der Liebe geleitet werden, auch hellsichtig. Denn sonst hätten sie nicht die Dinge tun können, die sie getan haben. Und so wendet er sich jetzt an die Jünger und sagt ihnen, dass sie jetzt selig sind, weil sie sehen dürfen. Eigentlich, dass sie erleben dürfen. Sie dürfen erleben, was der innerste Sinn dessen ist, wozu Jesus wirklich auf die Erde gekommen ist. Sie dürfen es sehen im Sinne von spüren, erfahren, also nicht nur äußerlich sehen, da würden sie jetzt nur mal einen Wanderprediger sehen. Was dürfen sie denn sehen? Ja, alles das, was die Propheten vorausgesagt haben, aber was sie selbst nicht erleben konnten, weil es ist ja noch nicht eingetroffen. Nämlich der Beginn des Erlösungswerkes Gottes für die Menschheit. Dieses Unfassbare, jeden Verstand, jede Logik geradezu sprengende, eigentlich für unmöglich gehaltene Angelegenheit, dieses Liebeswerk, die Offenbarung, die deutlich macht, dass die Urquelle allen Seins dem Wesen nach pure Liebe ist. eine Liebe, die bereit ist, sich durch die Transformation bis in die geschöpfliche Ebene, bis hinein in unsere Herzen zu tragen, die uns so nahe kommen will, dass sie uns ausfüllt. Das ist dasjenige, was Evangelium, die frohe Botschaft genannt wird. Und das Ziel ist auch klar, damit wir nämlich von innen heraus geheilt werden können. All das, was uns von Gott trennt, was uns eigentlich von der innersten Lebensquelle trennt, das hat gleichzeitig auch innere, ja, sagen wir mal, Zerrüttetheiten zur Folge. Alles das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Wer nicht weiß, was er mit diesen Worten anfangen soll, der braucht sich ja bloß seinen eigenen Charakter ein bisschen zu betrachten. Da wird er feststellen, dass er von einer Menge von Impulsen getrieben wird, die jetzt nicht unbedingt die nettesten genannt werden können. Aber wir können das ja auch nicht ändern, außer wir lassen uns von ihm erfüllen. Und das ist eigentlich das, was man Rettung nennt oder auch Vergebung. Egal, was wir in unserem Leben kaputt gemacht haben, es lässt sich heilen, aber nur durch ihn. Und jetzt möchte ich noch mal erinnern an das Johannesevangelium ganz am Anfang. Vielleicht wird das jetzt besser verständlich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wort als Schöpfungsmacht. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht erscheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also eigentlich heißt das, wir brauchen uns eigentlich gar keine Gedanken mehr über Gott zu machen. Das, was Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ganz klar. Wir brauchen eigentlich nur Jesus. Wir brauchen ihn als das Gesicht Gottes, als die lebendige Begegnungsinstanz, die uns so nahe kommt, dass wir keinen Aufwand treiben müssen, ihm auch nahe zu sein. Die uns nämlich wirklich zu Kindern Gottes im innersten Sinne machen kann. Ja, wie? Ja, durch seine wirksame Liebe. Die, wenn sie von uns angenommen wird, zu unserer Liebe wird und zu einer inneren Neugeburt unseres Charakters, unseres Fühlens, unseres Denkens wird. Na, wie wär's?